Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Echte Führungspersönlichkeiten sind selten. Christian Jäger ist als Coach in den Führungsetagen von Industrie, Politik und vielfach auch im medizinischen Sektor unterwegs und er analysiert dabei laufend das menschliche Zusammenspiel in unserer Zeit. Gleichzeitig ist er aber auch Theologe. Und das Fazit seiner Berufserfahrung lautet: Wer wissen will, wie Management optimal funktioniert, findet Antworten in der Bibel. Genauer gesagt in den Berichten über Jesus, der vorbildlich zeigt, wie man Menschen wahrnimmt, ihnen zuhört, sie ernst nimmt, herausfordert und ihnen Verantwortung überträgt. Also sozusagen 2000 Jahre Erfahrung mit Management. Seine Erkenntnisse über den Führungsstil Jesu hat Christian Jäger in dem Büchlein Der Manager aus Nazareth zusammengefasst und wir sprechen mit ihm darüber hier in der Lebenshilfe in drei Teilen. Im letzten Monat, am 20. September, ging es darum, wer Menschen führen will, zunächst mal sich selbst führen können muss. Das ist also mal die erste große Herausforderung. Diese Sendung können Sie gerne nachhören, zum Beispiel im Podcast bei Radio Horeb unter horeb.org in der Mediathek und dann die Lebenshilfe vom 20. September. Heute dann im Schritt 2 geht es um Wertschätzung und Klarheit. Und dafür sind wir nun mit Christian Jäger verbunden. Herzlich willkommen, Herr Jäger.
Vielen Dank, Frau Fröhlich, und guten Morgen. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer hier aus Recklinghausen.
Grüß Sie, Herr Jäger. Schön, dass Sie uns diesmal aus Ihrem Heimatort zugeschaltet sind. Für mich erst einmal ganz kurze Zusammenfassung aus dem, was wir im letzten Monat gehört haben. Worauf kommt es mal so auf den Punkt gebracht an, wenn man sich selber führen will?
Sich selber gut zu reflektieren, das ist der Punkt. Also im Bild gesprochen, wir nehmen unser Spiegelbild unter die Lupe. Was prägt mich? Was ist mir wichtig? Und wie sehen die anderen mich? Bekomme ich dazu Informationen, damit ich selber in meinem authentischen Rahmen bin, damit ich in meiner Komfortzone agieren kann?
Also immer wieder nicht es einfach nur laufen lassen, sondern auch, wenn eine Situation vielleicht kritisch war, mal kurz zurückgehen, innerlich gucken, was ist da genau passiert? Wo hätte ich vielleicht was anders machen können?
Ganz richtig. Und eben auch vertraute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Familienangehörige, denen ich das zumuten und zutrauen kann, mit ins Gespräch zu nehmen und zu sagen, sagt mir mal, wie ich wirke, wie ich mich verhalte. Dann habe ich mich selber besser kennengelernt. Und ich finde, das ist der wesentliche Schritt, um eine Selbstführung für den Alltag und auch im beruflichen Kontext sozusagen leben zu können.
Jetzt, wenn wir heute über Wertschätzung und Klarheit vor allem sprechen, fangen wir mal mit der Wertschätzung erst einmal an. Gerne. Geht es da auch ähnlich darum, bevor ich andere wertschätze, muss ich erstmal mich selber wertschätzen?
Ja, und das ist gar nicht so einfach. Sie haben das eben angesprochen, ich arbeite als Coach und habe auch viele einzelne Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, aus unterschiedlichen Bereichen, nicht nur Führungspersonen. Und wenn ich versuche, sie kennenzulernen, wenn ich mir ein Bild, einen Eindruck verschaffen möchte über diese Persönlichkeit, die mir gegenübersetzt und ihre Anliegen, dann bitte ich häufig darum, ein Stärke-Schwächen-Profil zu erstellen. Und die große Mehrheit derer, die dann das kreieren, die dieses Stärke-Schwäche-Modell mitbringen, also geguckt haben, was habe ich selber für Stärken und wo gibt es noch Defizite, die sind tatsächlich defizitorientiert. Also die sagen, ich habe die Schwächen viel schneller gefunden als die Stärken, Herr Jäger. Und dann kenne ich einen Ansatz. Dann ist da in puncto der eigenen Wertschätzung, also des liebevollen, respektvollen Umgangs mit sich selbst, noch einiges zu tun.
Und man sagt auch, wer sich selbst nicht wertschätzen kann, schätzt auch nicht andere, kann nicht andere wertschätzen. Klingt erstmal, ich stelle das mal wirklich als Frage in den Raum, nämlich viele Menschen, die ein schlechtes Bild von sich selber haben, heben ja andere gerne in den Himmel.
Das tun sie und das erleben wir in der Öffentlichkeit, also die Medien zeigen uns, wie das geht oder eben wie es nicht geht und ich kenne das auch aus meinem privaten Umfeld. Ganz wesentlich ist das, was wir aus dem Alten Testament kennen, aus dem Buch Levitikus und das Jesus für uns noch einmal in eine modernere Fassung gebracht hat, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn also diese Eigenliebe nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich den anderen nicht lieben, ich kann ihn vergöttern oder ihn, wie Sie gesagt haben, auf ein Plateau heben, möglicherweise kann ich ihn sogar neiden. Und das wäre nicht im Sinne dieser Werteorientierung, die der Manager aus Nazareth vorgegeben hat. Da geht es vielmehr darum, dass wir uns selber mit unseren Fähigkeiten sehen, dass wir unsere Defizite wahrnehmen, möglicherweise sogar daran arbeiten und aus dieser Situation heraus, also aus diesem Ich bin okay, also ich bin ein gewollter Mensch, der liebe Gott hat mich tatsächlich lieb, ich habe Menschen, die mich respektieren, ich bin mit mir selber im Reinen, dass ich aus dieser Haltung heraus meinem Nächsten, meinem Gegenüber, vielleicht auch dem Kontrahenten im Unternehmen begegne. Das ist meine These und die finde ich bei Jesus sehr gut begründet.
Wenn man Jesus anschaut, hat man ja nicht den Eindruck, dass er selber sich jetzt irgendwie besonders loben muss oder sehr viele Urteile über sich selber fällt, sondern man hat den Eindruck, er weiß einfach, wer er ist und dazu steht er und das ist er einfach.
Ja, und trotzdem wissen wir alle, die die Bibel kennen, wie häufig er die Frage stellt, für wen halten die Menschen mich? Also ich weiß, wer ich bin und ich bin auch mit mir klar, aber ist meine Außenwirkung denn identisch? Also gibt es eine Kompatibilität? Ist das kongruent? Und das Messias-Bekenntnis des Simon ist da sicherlich herausragend. Aber vorher sagt er, was die anderen denken. Die halten dich für einen Propheten. Andere wissen nicht genau, wer du bist. Vielleicht ein wiedergeborener Elia oder so. Also diese ganz mit sich selber klar zu sein Haltung, die ist wahrscheinlich in einem irdischen Leben gar nicht möglich, weil wir so viele Situationen erleben und so viele Parameter auf uns einwirken. Was aber generell bei Jesus zu erkennen ist, ist seine Offenheit aufgrund seiner eigenen Haltung gegenüber den anderen Menschen. Und das finde ich besonders nachahmenswert. Also nicht nur sich der Obrigkeit anzugedeihen und zu sagen, hallo ihr Schriftgelehrten, ich bin Jesus und ich möchte euch was sagen, sondern der Gang auch zu denjenigen, die nicht mehr gesehen werden. Und das ist gelebte Wertschätzung.
Gucken wir mal, wie wir das auf unserem Führungsstil heute im 21. Jahrhundert übertragen können. Also wie, Herr Jäger, wirkt sich das aus in einem ganz konkreten Führungsverhältnis, wenn irgendjemand irgendwo Chef ist, dieser Umgang von Wertschätzung von seiner selbst, also seiner eigenen Arbeit und der Wertschätzung der Mitarbeiter?
Ja, da sind wir schon in der Kombination von Wertschätzung und Klarheit und unserem heutigen Sendungsthema. Und zwar zusammengefasst ist das die Kultur der Kritik oder, wenn wir das Fremdwort bemühen, die Kultur des Feedbacks. Ich habe das schon mal gesagt, das heißt wörtlich übersetzt zurückfüttern. Also es ist ein kommunikativ lebensnotwendiger Prozess, um sich weiterentwickeln zu können. Und der Chef, genauso wie der Mitarbeiter, braucht den Raum und auch die Befähigung, seinem Gegenüber Rückmeldung oder eben Feedback zu geben über erlebte Situationen und da gerade auch starke, also nachahmenswerte Situationen und die Punkte, die nicht gut gelaufen sind. Dazu gehört neben diesem Ansprechen von Kritik, von kritischen Positionen und Situationen auch das, was wir Lob nennen. Wir sind hier, habe ich gesagt, in Recklinghausen gerade. Das gehört zum Münsterland, Westfalen. Und die Westfalen sagen von sich selber, wenn ich nicht kritisiere, wenn ich nicht schimpfe, dann ist das so viel wie Lob. Also ein stilles Lob. Und da bin ich ganz anderer Meinung. Das finde ich nicht ausreichend. Wenn ich Kritik formulieren kann, wenn ich sage, Mitarbeiter, das hast du nicht gut gemacht und erkläre auch, wie ich es gerne hätte, und wie es vielleicht besser geht, dann gehört dazu auch, dass ich den Menschen, die in meiner Familie, in meinem Umfeld und in meinem beruflichen Wirkungskreis sind, ganz klar sage, wann ich eine positive Wertschätzung, ein positives Unterstreichen, ein Loben angemessen finde und das dann auch, jetzt kommt's ganz wesentlich, ehrlich. Jetzt sind wir wieder beim ersten Thema, authentisch rüberbringe. Denn ein Lob, das nur so dahingeklatscht ist, vielleicht sogar noch nicht mal eindeutig formuliert, wir werden gleich Beispiele dazu haben, bringt keinen weiter. Es muss ein ernst gemeintes und positiv wirkendes Wort sein.
Da können wir vielleicht auch mal zwei teilen. Einmal das Loben anschauen und dann die Kritik hinterher. Also Wie würden Sie sagen, was macht denn ein gutes Lob aus? Also ich denke, jeder von uns kennt das Gefühl, da lobt mich jemand und der macht das einfach, weil er mir was Nettes sagen will oder weil er eine Person ist, die sehr viel lobt. Aber wie sieht denn ein Lob aus, das bei Menschen wirklich ankommt?
Ja, es gibt sogar noch die, die möglicherweise ein Buch gelesen haben. Ich meine jetzt nicht mein Buch, sondern es gibt viele Bücher zum Thema Motivation oder Loben. Und das hat eine Professorin zu mir einmal gesagt: Herr Jäger, ich habe meine Mitarbeiter noch nie gelobt. Wenn ich jetzt damit anfange, denken die, ich hätte irgendein Buch gelesen. Da habe ich sofort mein Veto eingelegt und gesagt, dass sie brauchen kein Buch zu lesen, sondern sich erstmal vorzustellen, was ist Lob. Und da bemühe ich jetzt für uns zusammen den heiligen Nikolaus. Und zwar den Nikolaus, so wie wir ihn, wie ich ihn auch aus meiner Kindheit kenne, heute erleben. Nicht der Weihnachtsmannverschnitt, sondern wirklich mit Mitra und mit ganz würdevollem Auftreten. Der gute Nikolaus wird es so machen, dass er die Kinder nach vorne bittet, einzeln fragt, ob sie ein Lied, ein Gedicht können. Wenn sie das nicht können, kriegen sie hinterher trotzdem eine Tüte, also diese Wertschätzung ist da. Und wenn er jetzt aus seinem goldenen Buch vorliest, was denn gut gelaufen ist in den letzten Jahren oder Wochen, zum Beispiel du warst immer artig, du hast dich toll gegenüber deinem Geschwisterchen verhalten, dann ist das etwas, was bei diesem Kind Strahlen erzeugt. Das ist Freude, weil es aus berufenem Mund kommt. Wenn der Nikolaus dann allerdings sagen würde, aber, und ich sehe jetzt gerade den Knecht Ruprecht vor mir, der immer in Reichweite steht und der schüttelt die Rute und sagt, Nikolaus spricht weiter, aber hier, du siehst den Ruprecht, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt und das gefällt dem Nikolaus nicht. Ist der ganze Lobteil von vorher mit diesem Wort aber und dieser Drohkulisse weggewischt. Deshalb, der gute Nikolaus würde auch etwas Kritisches ansprechen, aber definitiv positiv rausgehen. Also das Letzte, was ich in einem Gespräch brauche, vom Nikolaus finde ich die Übertragung zum Mitarbeitergespräch sehr einfach. Da ist die Konstellation auch so. Ich habe einen Vorgesetzten, jemand, der aufgrund seiner Autorität mich zu sich bestellt und jetzt sagt, was ist in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten gut gelaufen. Und viele kommen dann auch mit dem Aber. Und dann ist wiederum dieser Effekt da, dass ich das Positive gar nicht annehmen kann, weil es überschattet wird von Kritik. Positiv zu loben bedeutet, das Lob, wenn es denn passt, alleine stehen zu lassen. Dein Glaube hat dir geholfen, haben wir gestern alle gehört, wenn Sie im Gottesdienst waren, per Fernsehen, im Radio möglicherweise bei Horeb oder wie ich selber in Präsenz. Da ging es um den blinden Bartimäus und er hat geschrien, immer lauter geschrien, Jesus soll ihm doch helfen und die Leute zwingen ihn quasi dazu, still zu sein. Sie wollen ihn nicht an diesen Messias, an diesen Heiland heranlassen, aber er lässt sich nicht kleinkriegen, ruft weiter. Und als er dann zu Jesus kommt, handelt Jesus sehr respektvoll und sehr wertschätzend, indem er nicht etwas Kritisches formuliert, wie so zum Beispiel, warum schreist du hier so rum? Oder ich kann doch nicht jedem helfen. Sondern er fragt diesen Bartimäus, was soll ich dir tun, was möchtest du? Eine wunderbare Voraussetzung. Bartimäus sagt nicht, ich brauche mehr Geld oder ich brauche mehr Unterstützung, sondern ich möchte sehen können. Und als Jesus dann sagt, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Also es gibt in diesem Wunder, in dieser Wundererzählung keine Handauflegung, keinen Teig, der aus Speichel und anderem hergestellt wird, wie in anderen Szenen, sondern nur dein Glaube hat dir geholfen. Das ist für mich eine Essenz von Lob, von anerkennender Wertschätzung. Du hast vollkommen richtig gehandelt, Bartimäus. Und das Ergebnis hast du verdient, mitgenommen. Du bist gesund. Und Bartimäus reagiert vorbildlich auf dieses Lob, auf diese Anerkennung, in diesem Fall auf dieses Wunder. Denn er folgt Jesus nach. Er lässt dieses Lob nicht einfach links liegen, sondern es hat ihn verändert. Wenn wir so loben, sind wir auf dem höchsten Niveau angekommen.
Mhm. Das Nikolaus-Beispiel ist ja vielleicht ein schönes Beispiel, weil sich ja da auch was verändert hat. Früher war ja der Knecht Ruprecht mit der Rute noch dabei, das habe ich sogar auch schon noch mal erlebt. Mhm. Und das ist ja zweischneidig, die Geschichte. Das heißt, heute wird man das ja kaum noch machen, weil man wahrscheinlich auch ein Empfinden dafür hat, dass es für viele Kinder schwierig und auch demütigend war, wenn ihre Fehler vor versammelter Mannschaft aufgelistet wurden aus diesem gefürchteten goldenen Buch vielleicht früher. Auf der anderen Seite, wenn heute eher immer nur das Positive gesagt wird, wirkt es auch ein bisschen zahnlos und man hört auch kaum noch zu, weil man weiß ja sowieso, es kommt eh nur der eine Teil. Also da die Waage zu finden. Ich denke, für manche ist es auch eine gute Herausforderung, wenn sie mal hören, beim Zähneputzen könntest du ein bisschen besser, gründlicher vorgehen. Ich weiß, dann würde dann in den Reihen gekichert und so. Und das war aber dann für viele nicht schlimm, für manche dann aber vielleicht doch wieder schlimm. Also muss man da nicht auch sehr auf die einzelne Person gucken? Die eine braucht mehr die Herausforderung und verträgt es auch ein bisschen oder sagt auch, wenn mir nur das Gute gesagt wird, dann nehme ich dich nicht mehr ernst. Und beim anderen ist es so, dass ein falsches Wort wirklich alles andere so überschatten kann, dass von dem gut gesagt nichts mehr übrig bleibt.
Ganz genau so. Und deshalb wird es ein Feedback, eine solche Lob-Kritik-Kultur in der Öffentlichkeit, wie mit dem Nikolaus geschildert, niemals geben können, sondern tatsächlich nur in einem Auge-zu-Auge-Gespräch. Ein Feedback im Sinne dieses Füttervorgangs ist sehr intim. Und dann kann ich mich versuchen, darauf einzustellen, wie viel Lob, wie viel Kritik möchte ich äußern und wie viel Lob und Kritik vermag der andere aufzunehmen. Es gibt eine sehr gute Feedback-Regel, die besagt, gib nur so viel Feedback, wie der andere aufnehmen, empfangen, verdauen kann. Und auch da gehört zu, dass ich mich jetzt darauf einstelle, auf die Situation, wie wirkt er jetzt, wenn ich das sage? Wenn ich nur lobe, das hatten Sie angedeutet, dann habe ich den sogenannten Paris Hilton-Effekt. Da wird eine Diva künstlich erzeugt und von jeder Seite gibt es Lob, Honig um den Mund und noch mehr, sodass da eine Fantasiewelt entsteht, ein bisschen wie bei Barbie, die mit der eigentlichen Notwendigkeit, wie bist du Mensch, wie erlebe ich dich, gar nichts zu tun hat. Kunden, die zu mir kommen, verlangen, bezahlen mich dafür, dass ich ihnen klar sage, an welcher Stelle sie in ihrer Arbeit oder im Konfliktverhalten positiv, sinnvoll agieren und wo es nicht gut ist. Und das spreche ich dann auch sehr deutlich an, warte aber darauf zu sehen, wie ist jetzt der Verdauungsprozess. Also kann die Person das annehmen, kann sie es verstehen und kann sie es vielleicht sogar internalisieren. Also in ihre Eigenwahrnehmung, in ihre Selbstwertschätzung integrieren. Wenn das gelingt, waren wir super. Wenn das nicht gelingt, mache ich eine Pause und gehe, das verwechseln viele Leute total, gehe dann in den Dialog. Feedback zu geben, also zu loben und zu kritisieren, ist ein Dialog. Und niemals ein hingeklatschtes, so bist du, das hast du toll gemacht, Tür zu weg. Das hat mit dem nichts zu tun.
Jetzt versuche ich das mal auch auf die Konstellation Mitarbeiter in Gruppe nochmal umzulegen. Kann ja auch sein, Familie einfach, nicht? Eltern und Familie am Tisch. Mhm. Und ich erinnere mich daran, ich habe früher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch gearbeitet und da gab es damals zu meiner Zeit die sogenannte Flurschelte auch. Das heißt, da wurde jeden Tag nach der Redaktionskonferenz irgendein Beitrag aus dem Programm des Vortages rausgegriffen und in aller Regel nach allen Regeln der Kunst in der Luft zerrissen. Also ja. Man hat dann meistens etwas auch genommen, was etwas zum Lernen, also beziehungsweise auch zum Kritisieren beinhaltete, nicht nur, aber oft. Mhm. Da musste man schon ein bisschen was vertragen. Also ich habe auch gemerkt, also wer in so einem Ambiente arbeiten will, der muss ein bisschen einstecken können auch. Wer da zu sehr ein Seelchen ist, der überlebt das Ganze gar nicht richtig. Mhm. Auf der anderen Seite fragt man sich auch, habe ich mich schon auch gefragt, ja eigentlich können wir nicht auch ein bisschen lernen, auch ein bisschen was auszuhalten und nicht bei jedem Geschichte so ein bisschen eingeschnappt zu reagieren?
Das ist davon abhängig, Frau Fröhlich, wie diese Schelte, dieses Zerreißen stattfindet. Wenn es um die Inhalte der Reportage oder des Berichtes geht, ist das legitim. Da brauche ich keine Wischiwaschi-Methode, sondern sage ganz klar, der Absatz ist Mist, dieses Wort gibt es gar nicht, hier sind drei Fehler drin. Wenn ich das in Richtung der Person, also der Redakteurin oder der Journalistin, kolportiere im Sinne von, du hast schon wieder den schlechtesten Artikel geschrieben, deine Berichte kann ja kein Mensch lesen, dann ist das eine Form von Kritik, die respektlos ist und die bräuchte sich aus meiner Erfahrung heraus auch niemand anzunehmen. Es gibt die, die kommen damit super klar, die lässt das kalt, aber das sind die wenigsten. Die meisten kriegen dann einen Knacks. Und wenn ich den früh kriege, diesen Knacks, also sehr, sehr strenge Erziehung oder Prägung hatte, dann kann es passieren, dass ich in diesem Moment in ein Kindchenschema verfalle und so reagiere, wie ich früher reagiert habe. Entweder durch Wut oder durch Protest oder durch Weinen. Was glauben Sie, wie viele Führungskräfte ich schon erlebt habe, also Managerinnen und Manager, wenn es solche Scheltenrunden gibt, die dann tatsächlich sich nicht zurückhalten können und in der Runde weinen, sich dafür schämen, sich super über sich ärgern hinterher, aber in diesem Moment nicht anders können. Und dann ist das tatsächlich dieses, ich bin wieder klein, ich werde einer Kritik ausgesetzt, die ich als unfair empfinde und ich kann jetzt nichts machen. Wenn dieses über den Flur zerreißen dialogisch ist und Sie dazu Stellung nehmen können und sagen, nee, Chef, sehe ich aber völlig anders. Das, was Sie da kritisieren, sehe ich anders und kann ich auch begründen. Dann nehme ich das kultiviert wahr.
Also ich halte fest, es geht einmal, wenn kritisiert wird, geht es um eine inhaltliche Kritik, nie an der Person selber. Das ist wesentlich wichtig. Und dann kann man natürlich, muss man vielleicht auch bei sich selber nachschauen, warum reagiere ich vielleicht so heftig, bin ich vielleicht, ist da irgendetwas bei mir, ja, nicht in Ruhe oder habe ich da vielleicht kein gutes Selbstbewusstsein? Da kann man durchaus, wenn man sehr empfindlich reagiert, auch mal bei sich nachschauen.
Ja, und dann auch nicht zögern, Hilfe anzunehmen oder sich erstmal Hilfe zu suchen. Menschen, die das dann mit diesem Betroffenen reflektieren, woher kommt diese Sensitivität? Warum bist du so ein Mimöschen? Und was lässt sich mit relativ wenig Aufwand daran verändern? Verändern lässt sich nämlich das Hinhören. Also wie nehme ich die Kritik wahr? Es gibt ja auch die Leute, da sagen sie etwas rein sachlich. Also zum Beispiel dieses große Loriot. Wunder, was ist das Grüne in der Suppe? Vielleicht gemeint mit, ich kenne es nicht, vielleicht auch, es schmeckt mir nicht. Und die Antwort ist sofort, lass es stehen, wenn es dir nicht schmeckt. Also wenn ich Kritik raushören möchte, wenn ich in dieser Haltung unterwegs bin, dann kann das durchaus auch eine Kommunikationsstörung hervorbringen. Da verlangt es dann von beiden wieder nach Klärung. Also was ist gemeint und wie erwarte ich eine Reaktion?
Von Jesus lernen, wie man Menschen führt. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe. Heute im zweiten Teil geht es um Wertschätzung und Klarheit. Wir hören jetzt etwas Musik zur Pause und dann sprechen wir weiter mit Christian Jäger, dem Autor von Der Manager aus Nazareth. Menschenführung geht jeden etwas an. Wir kommen jeder irgendwann mal in eine Situation, in der wir irgendwie Verantwortung übernehmen, auch Verantwortung für andere, sei es, weil wir irgendetwas organisieren oder weil wir als Eltern in der Familie Verantwortung haben, als größeres Geschwisterkind, wie auch immer. Von Jesus lernen, wie man Menschen führt. Heute geht es um Wertschätzung und Klarheit in der Sendung mit Christian Jäger, der als Coach unterwegs ist in der Industrie, in der Politik, aber auch in der Kirche und der ein Buch geschrieben hat, Der Manager aus Nazareth, über den Führungsstil Jesu. Kritisieren und loben, das ist gar nicht so einfach, das in der richtigen Haltung zu tun. Wir sprechen heute eben besonders darüber, eben in diesem Thema, in diesem Bereich Wertschätzung und Klarheit. Wie können wir echte Wertschätzung vermitteln und wie können wir trotzdem klar sein? Wie kann man den Menschen ein Feedback geben, so dass es wirklich in einer guten Weise und in einer wertschätzenden Weise ankommt? Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben vielleicht auch Ihre Fragen zum Thema. Sie können gerne anrufen und auch hier in der Sendung direkt mit Herrn Jäger reden und Ihre Fragen loswerden unter 089 517 008 008. Also das ist die Nummer zu dieser Sendung, von Jesus lernen, wie man Menschen führt, Wertschätzung und Klarheit. 089 517 008 008, die Nummer zur Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie diese Sendung auch durch Ihre Fragen erweitern und bereichern. Herr Jäger, Sie haben eben schon gesagt einmal, da kam schon das Wort Haltung mit hinein. Also in welche Haltung ich etwas aufnehme. Manchmal merkt man ja, dass man selber vielleicht auch überempfindlich auf bestimmte Kritik reagiert. Dann lohnt es sich auch mal nachzuschauen. Sie sagten vielleicht im Zweifel, wenn es starke Reaktionen sind, auch Hilfe zu holen, um zu gucken, warum reagiere ich jetzt so empfindlich auf eine vielleicht durchaus sachlich vorgetragene Kritik oder wenn jemand vielleicht auch unsachlich kritisiert, warum kann ich da nicht auf einen inneren Abstand gewinnen zu und warum geht mir das dann so furchtbar nah, warum kann ich es nicht beim anderen lassen? Auf der anderen Seite denke ich, dass auch wenn es um Lob und Wertschätzung geht, die Hauptfrage ist, das ist ja auch am Ende eine Haltung, die das Gegenüber spürt, denke ich. Also lobe ich ihn nur, weil ich das jetzt so formal mache oder weil ich versuche dann sozusagen ein Sprungbrett zu schaffen, um meine Kritik loszuwerden? Oder schätze ich den anderen wirklich?
Ja, und ich bin davon überzeugt, Frau Fröhlich, dass man das auch merkt. Also tatsächlich der Feedback-Empfänger merkt, ob das von Echtheit geprägt ist, dieses Rückmeldende, dieses Loben oder auch Kritisieren oder eben nicht. Es gibt einen Meister in der moderneren Psychologie, der das wirklich meisterhaft entwickelt hat, und zwar Carl Rogers. Rogers kennen viele aus der Kombination Empathie, also dem Einfühlungsvermögen, der Kongruenz, der Echtheit, die bei ihm in eine Wertschätzung mündet, und dem sogenannten aktiven Zuhören. Das Spannendste an Carl Rogers ist seine eigene Geschichte, finde ich. Er war ein junger Mann mit sehr, sehr starker fundamentalistisch-christlicher Erziehung und hat erst mit über 20 einen neuen, eigenständigen Weg gewählt. Und die ersten Klienten, die er dann hatte, also die ersten Menschen, derer er sich angenommen hatte, um die er sich gekümmert hat, waren Kinder und Jugendliche, die ähnliche Schicksale, ähnliches Isoliertsein wie er selber erlebt haben. Und denen ist er begegnet mit dieser Echtheit, und das haben die Kinder gespürt. Die konnten wahrnehmen, das ist einer, der mir Gutes will, weil er mich versteht. Und das ist der erste Zugang. Also wenn ich in der Familie jemanden kritisieren muss, weil etwas ansteht, wenn jemand mir die Leviten lesen will, in Anführungszeichen, weil ich irgendeinen Mist gebaut habe, dann muss die Atmosphäre dazu passen. Beide müssen in einer guten Augenhöhe-Konstellation sein. Sonst ist die Gefahr riesig groß, dass es eskaliert, dass ich eben dieses Angebot nicht annehme. Und damit wir es annehmen können, gibt es so ein, zwei Aspekte, die wir auf jeden Fall noch in den Blick nehmen sollten. Ein Stichwort gebe ich mal eben, und zwar das Stichwort Perfektionismus.
Das können wir gleich. Ich halte das im Hinterkopf und nehme schnell dazwischen Frau Lederer mit hinein, die uns aus Alpbach in Tirol anruft. Frau Lederer, grüß Sie Gott.
Wow, grüß Gott, eine wunderbare Sendung. Ich möchte sagen, ich bin 85 Jahre jung, der Ewigkeit entgegen, und habe ein großes Privileg, ein gutes Elternhaus, die uns vorgelebt haben und aus dem Glauben gelebt haben. Und wie der Helmut Kohl einmal gesagt hat, wer die Vergangenheit nicht kennt, versteht die Gegenwart nicht und kann die Zukunft nicht gestalten. Und das ist wirklich so. Ich war 45 Jahre Pfarrershälterin, 20 in Alpbach, 15 in Saalfelden, 10 in Baggerstein. Und ich bin so dankbar, meine Schwester hat mich öfter korrigiert, wenn ich da im Radio irgendwas gesagt habe. Ah, wie du grausig sprichst. Und dann bin ich sehr froh gewesen, ich habe mich selber kontrollieren können. Und das ist ganz wichtig, selber merkt man das nicht. Und ich bin eigentlich dankbar auch für eine Kritik. Wenn es etwas ist, was in meinen ich überzeugt bin, dass es richtig ist, dann sage ich, ja, das ist deins, aber das ist meins. Aber wenn ich erkennen darf, muss ich sagen, dass das gut ist, die Kritik, dann ist es heilsam und man kann nur daran wachsen. Und ich denke, ich habe ein Haus und viel Arbeit, ich denke so oft, alles, was ich tun konnte im Pfarrhof, das war oft sehr viel Arbeit. Aber ich denke mit der großen Dankbarkeit an die Gnade, die Mutter, unsere Mutter hat viel gebetet, an die Gnade, was ich zu der Burg so leisten durfte.
Ja.
Und denke mit der großen, großen Dankbarkeit zurück. Und das meistens ist so, dass man kann nur wachsen am Schweren. Und ich denke auch an die Verkennung zurück. Und das ist schön, weil dann kann man ein bisschen demütig sein. Ich habe auch Menschen aus dem Gefängnis oder Sandler und so weiter gehabt, die könnten Bücher schreiben. Und da wird man so klein und demütig, wenn es an das Vorwerfen von der heutigen Zeit Und ich denke, mein Gott, was hast du für ein Geschenk? Gutes Elternhaus, Arbeit. Und ja, nein, konnte ja. Mhm.
Dankeschön, Frau Lederer.
Ich bin sehr, sehr dankbar für alles.
Ja. Super. Das nehme ich gleich mal mit auf, Frau Lederer, um das auch den Ball an Herrn Jäger weiterzureichen. Die Wertschätzung von sich selber, also auch von seinem eigenen Leben, scheint mir, so wie es bei Frau Lederer durchklang, auch mit der Dankbarkeit zusammenzuhängen, was wir selber empfangen haben. Das muss uns ja nicht stolz machen, was wir unbedingt, sondern manchmal sagen wir, ich bin froh, dass ich das erreicht habe. Ich weiß, da habe ich echt für gearbeitet und da habe ich für geschwitzt und das freue ich mich jetzt einfach mal, dass ich das geschafft habe. Und auf der anderen Seite aber auch die Dankbarkeit auch für die Voraussetzungen, in die wir hineingestellt wurden.
Ja, deshalb war auch dieses Beispiel mit dem Zitat von Helmut Kohl sehr passend. Wenn ich die Vergangenheit nicht mehr in den Blick nehme, kann ich meine Gegenwart und die Zukunft nicht gestalten. Es gibt eine Methode, die im Moment relativ große Konjunktur erfährt bei Menschen, die mit Dankbarkeit bezogen auf ihr eigenes Leben aus der Vergangenheit und in der Gegenwart ein Problem haben. Und zwar, ich praktiziere diese Methode nicht, aber ich weiß, dass einige Kolleginnen und Kollegen das machen. Die geben sogenannte Saubohnen, die kennen Sie alle, wenn die getrocknet sind, sind die relativ groß, diesen Menschen mit so ein ganzes Beutelchen und sagen, jedes Mal, wenn du an deinem morgigen Tag etwas erlebst, für das du dankbar bist, dankbar für den Sonnenschein, dankbar für den Anruf von meiner Mutter, Vergleichbares, nimmst du eine dieser Bohnen und steckst sie in deine Hosentasche. Und es gibt tatsächlich diejenigen, die sich unglaublich darauf freuen, dann am Abend zu zählen, wie viele von diesen Saubohnen habe ich in meiner Tasche. Weil es so Momente sind, die dadurch wenigstens eine kleine Zeit lang in Erinnerung kommen oder in Realität münden. Ich nehme sie wahr. Und das ist das Wesentliche an Dankbarkeit. So wie die Anruferin.
Übung im Wahrnehmen an sich schon.
Ja, allein ganz genau so.
Und dann hat Frau Lederer noch einen zweiten Punkt genannt, der erinnerte mich an etwas, was ein Spruch, den mal jemand gesagt hatte, Kritik ist kostenlose Beratung.
Ja, das stimmt. Wenn sie gut gemacht ist, ist sie gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer das Beste, was man machen kann. Deshalb gibt es heute in allen großen Instituten und Firmen ein extra gesondertes und meistens gut ausgebildetes Beschwerdemanagement. Da ist der Gedanke hinter, wir wollen Ihre Kritik ganz bewusst haben. Viele werden das kennen aus dem Urlaub. Wenn wir in einem Hotel sind oder irgendwo einchecken, dass dort kleine Kärtchen liegen mit der Frage, was hat Ihnen gefallen, wo können wir uns noch verbessern. Jede Toilette am Flughafen hat mittlerweile ein Abstimmungssystem, wie zufrieden waren Sie. Aber da gibt es leider keine Möglichkeit, das in Worte zu fassen, sondern nur Smileys zu berühren. Also dieser Gedanke, ich brauche Kritik, um weiterzukommen, wie die Hörerin auch gesagt hat, ist perfekt. Besser geht's gar nicht. Das ist ein Feedback im Sinne des, ich werde so gefüttert, dass ich wachse, in meiner Persönlichkeit reife.
Perfekt. Ich will gerade, das erinnert mich an das Stichwort, das wir hatten, bevor Frau Lederer anrief, Perfektionismus. Dazu wollten Sie noch etwas sagen.
Ja, weil ich das sehr häufig erlebe, gerade im Umgang mit vertrauten Klientinnen und Klienten, also ich habe dann über diese Stärke-Schwächen-Profile hinter die Kulissen schauen können. Und dann zeigt sich, dass viele, viele Menschen bei sich selber den Anspruch haben, 100% zu leisten, ja quasi leisten zu müssen. Das kann geschehen durch einen so wahrgenommenen Druck in der Arbeitswelt, aber auch durch einen selbstentwickelten Druck. Ich muss das schaffen, damit ich mit mir zufrieden bin, damit andere mit mir zufrieden sind. Also dieses Gefühl, Leistung bringen zu müssen, die jedes Mal top ist. Und da hat ein sehr renommierter Wissenschaftler namens Wilfredo Pareto, der Name Pareto reicht, wenn wir uns den merken, herausgefunden, dass jetzt kommt ein kleines Zahlenspiel, dass mit 20% Energieaufwand 80% Resultat, Ergebnis erzielt werden können. Beispiel, als ich mein Buch entwickelt habe, Der Manager aus Nazareth, hatte ich keinen Titel, ich hatte keine Kapitelreihenfolge, ich hatte kein Layout, sondern nur den Gedanken, ich möchte gerne verschiedene Facetten von Jesus zur Sprache bringen. Und habe jedes Mal im Urlaub, wenn wir irgendwo waren, etwas aufgeschrieben. Mit Zettel und Papier. Das war ziemlich einfach, das war ein bisschen chaotisch, aber ich konnte es lesen und es war da. Da brauchte ich wenig Zeit, wenig Energie und hatte sozusagen 2/3, ungefähr 80% fertig. Jetzt reicht es bei einem Buch nicht, wenn man lose Seiten ungebunden und unkorrigiert veröffentlicht. Ein Buch muss so gut sein, wie es eben geht. Also brauchte ich jetzt noch Energie, um die einzelnen Seiten miteinander zu verknüpfen, die Rechtschreibung zu korrigieren. Und dafür, für diesen letzten kleinen Part, also für die überbleibenden 20%, wenden wir Menschen 80% unserer Zeit und Energie auf. Das bedeutet, Pareto hat belegt mit vielen wissenschaftlichen Befunden, dass es tatsächlich so ist, wenn wir eine gute Leistung bringen wollen, keine perfekte, sondern eine gute Leistung, dann genügt es häufig, dass wir nur 20% investieren und die restliche Kraft und Zeit zum Beispiel dafür nehmen, nachzudenken, wie gut geht es mir, was möchte ich verändern, bin ich dankbar, nehme ich mich selber wahr, auf welche Art und Weise kann ich meine Kritik formulieren, also ein bisschen sinnierend und nicht einfach nur stur und angetrieben zu arbeiten. Das ist für mich die Selbstreflexion, die eben nicht nur zur Selbstführung gehört, sondern auch zu einem modernen Führungsverhalten gegenüber anvertrauten Mitarbeitern, Kindern, Schulkindern etc.
Also Perfektion hat einen hohen Preis.
Ja, und wenn ich sie jedes Mal anwende, bin ich ausgelaugt irgendwann, weil diese Energiehaushalte ja bei 100% Dauerleistung schneller verbraucht sind. Wenn ich aber weniger Gas geben muss, um trotzdem ein super Ergebnis erzielen zu können und das in vielen Fällen genügen würde, ja, dann kann ich das doch machen. Also das ist ähnlich wie in der großen Umweltfrage. Ich fahre jetzt nicht mit Höchstgeschwindigkeit, sodass ich ganz viel Diesel, Sprit oder etwas verbrauche, sondern ich tuckle ein bisschen langsamer, komme super zum Ziel, bin entspannt und habe noch ganz viele Energiereserven.
Also das Pareto-Prinzip, das merken wir uns hier in der Sendung von Jesus Lernen, wie man Menschen führt, Wertschätzung und Klarheit. Aber da hat uns jetzt auch Frau Schmork angerufen. Ich hoffe, dass ich Ihren Namen richtig ausspreche, aus dem Westerwald. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Ja, genau. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Also super Thema, sehr aktuell oder immer aktuell. Folgendes, ich denke, es gibt, wir müssen unterscheiden, oder ich habe es gelernt, die wertschätzende, ist ja heute das Thema, aber auch die zerstörerische Kritik. Was will ich denn mit meiner Kritik? Ich will im Endeffekt nicht nur mosern, nicht nur meiner Seele, meiner Wut Raum geben und dann ist es raus. Und was habe ich damit getan? Dann habe ich zerschlagen. So, und dann gehe ich aber, wenn ich Abstand gewonnen habe, also weg von den Emotionen, dann denke ich auf einmal, ja, was habe ich denn als Gegenteil? Oder beziehungsweise, was lässt mich denn da so in Rage geraten? Ist es der Blick nach innen, der erstmal mich gucken lässt, liegt es praktisch bei mir, hat der andere recht. Das kann ich aber nur, wenn ich Abstand gewonnen habe. Ja. Und dann ist das andere, dieses aus dieser praktisch über das, was mich verletzt hat oder mich fuchsig gemacht hat, darüber hinaus zu wachsen, dass ich sage, okay, was habe ich ein Konstruktives dagegen zu halten? Dient es der Sache? Und dann immer noch ist mir ich denke, das haben Sie auch genannt vorhin, zu unterscheiden, Kritik sachlich oder aber oder auf die Person. Mache ich mit dem, was schiefgelaufen ist, gleich den Menschen nieder?
Ja.
Das ist also noch vielleicht ein letzter Aspekt, was ich manchmal im Umgang mit Erwachsenen, nee, da sage ich nichts, da mache ich lieber die Faust in der Tasche. Also praktisch immer noch dieses Zurückhalten. Ja. Da gefällt mir dieses aus sich rausgehen, das zu benennen, besser als wie falsch zu schweigen.
Ja, okay? Stimme ich Ihnen absolut zu. Okay. Und wir haben sehr, sehr viele, die so falsch schweigen.
Ja, also praktisch, das dann immer so versteckter Kram. Ne? Hätte ich das nur gewusst. Ja, warum hast du nichts gesagt? Ne?
Und daraus entsteht dann eine große Gefahr. Das birgt eine große Gefahr. Und zwar, wenn dann wirklich mal der Knoten platzt, also jemand lässt dann etwas raus, dann wird ein ganzer Sack ausgekippt.
Ja, genau.
Dann kommt, und dann vor 10 Jahren hast du, und die wissen das so detailliert, dass das ich mich frage, was haben die 10 Jahre lang gemacht?
Genau.
Ja,
und das ist ja auch kein wertschätzendes, ehrliches Verhalten.
Das ist destruktiv.
Wenn ich mich selber gräme und tue dem anderen damit weh.
Absolut. Mhm. Und wenn dann dieser ganze Sack ausgekippt wird, dann sind wir auf der absoluten Beziehungsebene, dann gibt es nur noch persönliche Anteile an dieser Kritik.
Ja.
Und jetzt in Lebensmittelsprache gesprochen, also von Zurückfüttern, diese ganzen Lebensmittel sind ja schon lange abgelaufen.
Ja.
Also die darf ich gar keinem mehr servieren.
Ja.
Ja. Ist definitiv so.
Haltbarkeit abgelaufen, genau.
Ja. Und das habe ich auch schon mal gesagt. Also ich habe das Klienten beigebracht, aber auch schon selber praktiziert. Wenn dann jemand mit ollen Kamellen kommt,
ja,
dass ich sage, nee, die nehme ich nicht, danke. Mhm. Also auch das gehört zur Wertschätzung und zur Klarheit zu sagen, diese Kritik oder diesen Kritikversuch nehme ich nicht an, Punkt.
Ja, der tut nichts zur aktuellen Sache, ne?
Also ja, der bringt dich nicht weiter und mich auch nicht.
Ja,
also den anderen vielleicht, weil er mal seinen ganzen Mist los wird, aber in diesem Fall nicht bei mir.
Ja, und gegen dieses Suhlen, entweder was aktuell angehen, aber nicht immer wieder suhlen, immer wieder hervorbringen, genau.
Ja, das ist zerstörerisch und das sollten wir nicht zulassen.
Genau. Nein,
ja.
Ja. Gutes Thema, supi.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Danke, Frau Schmock. Alles Gute Ihnen in den Westerwald. Vielleicht dann noch kurz im Anschluss, bevor wir zum nächsten Hörer kommen. Das ist ja auf der einen Seite das ist ja die Erfahrung immer mehr, wird im Direkten von Angesicht zu Angesicht nicht mehr viel angesprochen. Der eine tut etwas und statt dass man das klärende Gespräch sucht, zieht man sich zurück. Auf der anderen Seite steht aber in den Medien, also in den ganzen Chats und so weiter, dem gegenüber steht diese Tendenz zum absoluten Shitstorm, also das sehe ich dann manchmal auch vor mir laufen. Es gibt ja nun wirklich wahrlich einiges an kontrovers diskutierten Themen heutzutage und die scheinen teilweise so festgefressen zu sein, dass derjenige, der eine andere Meinung zu diesem Thema hat, im Grunde von jeder Seite immer als Idiot oder als jemand, der es noch längst nicht begriffen hat, nicht aufgeklärt ist, und so weiter bezeichnet wird, statt dass man eine sachliche Auseinandersetzung sucht zu dem Thema.
Das Ganze hat was zu tun mit dem Phänomen des Anonymisierens. Ich kann im Chat einen Nickname benutzen, also einen falschen Namen, ein Alias, und keiner weiß, wer ich bin und kann mich mal so richtig austoben im Punkto Kritik und ihr seid doch alle bescheuert. Mündet ja manchmal auf, wie wir leider sehen, nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns in Gewaltexzesse, die nur verhinderbar sind, wenn wir vorher davon was ahnen. Und deshalb ist diese Kultur, die ich angesprochen habe, so wichtig im Unternehmen, in den Familien, in der Kirche, jahrhundertelang gar nicht praktiziert, offen über Missstände und über kontroverse Haltungen zu sprechen. Und in einer Atmosphäre, wo sich der Kardinal X genauso traut zu sprechen wie der Kardinal Y. Also jeder hat die Gleichberechtigung. Es gibt eine Feedback-Regel, die da vollkommen greift. Und zwar ist das die Regel der Reversibilität, der Umkehrbarkeit. Was X zu Y sagt, muss Y auch genauso zu X sagen können. Es gibt im Feedback keine Hierarchie. Also selbst im Shitstorm, wenn ich keine Möglichkeit habe, auf den direkt zu antworten oder darauf einzugehen, ich rede nicht von Rechtfertigen, sondern von Eingehen, dann würde ich das sofort wegschieben, also überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, weil es keine Möglichkeit des Dialogs bietet. Und wenn jemand von oben herab sagt, so ist das und so muss das sein, ich habe die Weisheit und du hast sie nicht, dann zweifle ich ein bisschen an seiner Kompetenz und versuche, in die Kultur zu kommen. Lass uns doch darüber mal auf Augenhöhe sprechen. Sie sprachen das eben an, Frau Fröhlich, meine Arbeit mit Politikerinnen und Politikern. Tatsächlich ist es nach wie vor so, aus meinem Erfahrungshorizont, die besten politischen Entscheidungen werden nicht im Parlament getroffen, sondern da, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, beim Glas Bier, Apfelschorle oder so, beim gemeinsamen Spaziergang, tatsächlich auch parteiübergreifend. Da ist noch echtes Miteinandersprechen möglich.
Vielleicht ist das auch etwas, wo wir uns auch als Eltern in den Familien an der Nase fassen müssen, wenn wir natürlich vor unseren Kindern über Dritte verbal heftig herziehen, weil die eine Position vertreten, die wir nicht vertreten, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn dann in den Chats der Kinder ähnliche verbale Attacken dann laufen.
Ganz genau so. Und meistens sehen wir als Eltern diese Chats ja gar nicht. Also wir kriegen dann hinterher nur die Ergebnisse mit, wenn irgendein Mobbingfall da ist oder man zufällig mal drauf schaut. Also das, was wir da säen, ernten wir erst viel, viel später und stellen fest, das ist gar nicht der Maiskolben, sondern das sind die Dornen, die wir da ernten. Dann ist es schiefgelaufen. Also tatsächlich, wir müssen viel eher hingucken.
uns fragen, vielleicht würde ich das noch genauso sagen, wenn derjenige, über den ich gerade etwas sage, im Raum stünde.
Ja, perfekt. Genauso.
Dann kommen wir jetzt zu Herrn Zwiekirch, der uns anruft aus Bobigen. Herzlich willkommen, Herr Zwiekirch.
Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Ja, vielen Dank für das Thema. Ich stehe auch im Berufsleben. Und wenn ich schon mich als reifen Jugendlichen bezeichnen darf, habe ich schon einiges erlebt im Beruf. Und aktuell erlebe ich eine Situation, wo, ja, je größer der Betrieb, habe ich die Erfahrung immer wieder machen dürfen im Leben. Je größer der Betrieb, umso schwerer kann man agieren, auf irgendwelche Umstände reagieren, ja, die da im Argen liegen. Und wie kann man sich noch verbessern oder vorgehen? Wir haben jetzt eine Situation artikuliert, die wirklich ungut ist und nicht nur bei uns, sondern eigentlich auf die ganze Republik verteilt. Und es ist auch gut kommuniziert worden bis in höhere Hierarchiestufen, bis zum Vorstand und mit viel Wohlwollen einander begegnet worden. Es wurde erkannt, dass da massive Defizite sind. Aber man kann nicht, will nicht, kann nicht so schnell reagieren, wie es nötig wäre. Und Menschen bleiben auf der Strecke. Menschen sind wochenlang krank. Wutarzteinsatz in der Abteilung, nicht nur einmal. Also richtig dramatische Dinge. Und
ja,
auch
das ist krass. Nicht nur
in unserer Gruppe, sondern woanders. Und da stehst du da als Mitarbeiter und sagst, wow, was soll ich jetzt noch weiter begründen? Und wie kann ich selber überleben? Ja.
Ja.
Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps parat?
Ja, erstmal gibt es ein Lob von mir, denn das Vorgehen, wie Sie es geschildert haben, ist absolut zielführend gewesen und professionell. Also mit den unterschiedlichen Hierarchieebenen ins Gespräch zu kommen und da auch mitzukriegen, wie ist die Atmosphäre? Also wo werden wir abgespeist oder, wie Sie es geschildert haben, nein, es war ein wohlwollendes Miteinander. Ich kenne jetzt die eigenen Ursachen, die dahinter stehen, natürlich nicht. Aber was Sie definitiv machen sollten, Sie und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie das auf den Weg gebracht haben, melden Sie den aktuellen Status immer weiter durch. Also Sie sollen denen nicht auf den Keks gehen, sondern
ja,
Sie sollen...
Entschuldigung, das tut man dann schnell.
Ja, klar, aber...
Wenn derjenige auch mit dem Rücken zur Wand steht, dann hat man schnell, dass man da...
Dann kann ich mich mit demjenigen nur solidarisieren und zeigen, du bist nicht derjenige, von dem wir erwarten, dass er das alles löst, sondern wir machen das gemeinsam. Also was können wir tun, was können Sie tun? Es wird, wenn es nicht die Rahmenbedingungen sind, also so sagen wir mal Tarifbedingungen, die ein Betrieb alleine nicht lösen kann, dann muss es in diesem Betrieb eine Gruppe geben, die miteinander agiert. Sobald sie sich spalten, also ich erlebe das oft, dass der Personalrat, die MAV oder Vergleichbares, sehr gegen Führung arbeitet. Und das verstehe ich nicht. An sich bringt das nichts. Wenn die sich zusammentun, dann gibt es die Möglichkeit, was zu verändern. Also bleiben Sie auf jeden Fall auch mit Kleinigkeiten am Ball und nicht piesacken, sondern transparent machen. Wenn es ganz, ganz krass ist, empfehle ich Ihnen definitiv, sagen Sie diesem Vorgesetzten oder dem Vorstand, holt uns externe Hilfe. Wir brauchen jemanden, der uns zeigt, was wir nicht sehen. Und das ist in der Regel bezahlbar und auch schnell machbar. Also sowas wie ein Unternehmenscoach, Berater oder so etwas, je nachdem, welcher Schwerpunkt das ist. So wie Sie schildern, da kommt der Notarzt, da sind Menschen krank und ausgepowert, das spricht dafür gibt es einen Fachbegriff, dass sie sich in der sogenannten Storming-Phase befinden. Das gibt es auch im Deutschen, das ist der sogenannte Nahkampf, der sich auf Führung und Team auswirkt. Und da gibt es die meisten Krankmeldungen und auch die meisten Schäden, die länger anhalten. Also das ist nicht mal eben so ein Sturm und dann ist der vorbei, sondern der kann immer wieder aufbrechen. Da hilft in der Regel nur jemand, der sich damit auskennt und sagt, ich unterstütze euch ganz gezielt.
Und nochmal selber dranbleiben und trotzdem immer wieder artikulieren, bis an die Grenze, wo man nervt, oder habe ich das so?
Ja, bis an die Grenze, wo man nervt und das auch ganz klar kommuniziert, weil sie es ja nicht für sich machen oder weil sie Bock haben zu nerven, sondern weil die Situation danach schreit, dass es bekannt wird.
Also ich habe noch etwas eingebaut, Wertschätzung nicht nur gegenüber Kollegen, sondern bis hin zum Vorstand, weil ich wirklich spüre, wie sich jeder bemüht. Ich habe da so eine Formel aufgegriffen von Samuel Koch.
Ja.
Du bist 1A, jeder ist erstmal 1A, jeder ist erstmal wertvoll, einfach weil er ist.
Ja.
Aber wir müssen doch jetzt etwas tun, ja. Und da ist eine Starre, die kommen alle nicht aus. Jeder macht Männchen vor der nächsten Hierarchiestufe und weiß nicht weiter. Und ich appelliere auch ständig daran, wie Sie sagten, sich nicht spalten zu lassen und nicht auf den anderen herabzuschauen, weil auch in der Gruppe ist es schnell passiert, dass man sagt, ja, aber du, der könnte doch eigentlich mehr, ja. Und da findet man immer Punkte, wo ein anderer mehr könnte und mich entlasten.
Aber das würde das System ja nicht weiterführen. Das wäre ja nur eine ganz kleine Flickschusterei.
Nur das Mitnehmen von allen und Wertschätzen von allen und irgendwie weitergehen. Aber es ist unheimlich anstrengend.
Definitiv.
Vielleicht ist tatsächlich der Vorschlag da, dass Sie wie wäre es, wenn wir uns jemanden gezielt holen, der versucht, genau dieses Problem mit uns zu lösen. Mhm. Ja, damit alle ein bisschen entlastet sind und jemand von außen drauf schaut. Das habe ich auch noch gehört.
Ja, das werde ich noch einbringen, ja. Recht vielen Dank. Seien Sie beschützt und gesegnet.
Danke gleichfalls. Ja, viel Erfolg.
Ja, danke schön. Dann hören wir noch Frau Cuomo aus München. Guten Morgen, Frau Cuomo. Grüße Gott.
Grüß Gott, Herr Friedrich. Ich spreche jetzt mit dem Herrn Psychologen Jäger, ja?
Ja, Psychologe bin ich nicht. Ich bin Theologe und Coach, ja.
Also, ich wollte gern wissen, ob es möglich ist, ausnahmsweise, dass Sie meine Postadresse, mein Telefon mit Anrufbeantworter von dem Hörerservice erfragen können, mit meiner Einwilligung, weil ich mich für das Buch interessiere, Jesus, der Manager aus Nazareth.
Ja, da können Sie ganz einfach beim Hörerservice anrufen, Frau Cuomo. Die haben alle Angaben liegen beim Hörerservice.
Ach so. Gut, ja. Vielen Dank für dich.
Das hat sich ganz schnell gelöst, Frau Cuomo. Vielen Dank.
Danke.
Ja.
Ja, also der einfach so schon mal kurz zum Mitschneiden im Bonifatius, Schreiben im Bonifatius Verlag erschienen. Der Manager aus Nazareth, Autor Christian Jäger. Und wenn Sie danach Fragen haben, 08328921110 ist der Hörerservice. 08328921110, da liegt, die haben die Angaben, oder Sie schauen auch im Internet nach unter horeb.org und dann im Programm von Radio Horeb, dann auf dem Infoknopf, da gibt's das auch verlinkt, das Buch. Vielleicht noch ein Punkt, Herr Jäger, ist auch zum Ende der Sendung, jetzt ist ja nun Mitarbeiter nicht Mitarbeiter, das weiß auch bei den Eltern, ich habe drei Jungs und die sind grundverschieden, ja. Nicht einer ist wie der andere, wie stellen wir uns beim Führen darauf ein, dass die Einzelnen unterschiedlich sind? Gibt es da bestimmte Typen, wo man sagen kann, der reagiert besser so und der reagiert besser so?
Die gibt es auf jeden Fall. Und jahrzehntelang wurde im Führungsschulsystem von Führungsstilen gesprochen. Also ein Chef braucht einen Führungsstil. Das halte ich für überholt. Ich spreche lieber von Führungsinstrumenten. Und diese Führungsinstrumente lassen sich im Moment auf vier verschiedene herunterbrechen. Also wir brauchen vier Instrumente im Umgang mit den unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich sage sie mal auf Englisch, weil sie international so genannt werden. Das ist einmal das Telling, to tell, Ansagen. Das ist also klare Kante zeigen. Wenn Sie einen biblischen Vergleich haben möchten, nehmen Sie die Auseinandersetzung zwischen Jesus und Judas Iskariot, nachdem er ihn verrät. Also wie Jesus ihn zurechtweist, wie klar er ihm macht, verschwinde, geh weg, ich will dich nicht mehr. Trotz aller Zuneigung, trotz aller Wertschätzung, das ist klares Telling, ähnlich so angewandt bei der Reinigung des Tempels. Das Pendant dazu, da ist nur ein Buchstabe anders, ist das Selling, also mit S, to sell, verkaufen. In diesem Selling geht es darum, dass ich den Mitarbeiter oder mein Gegenüber jetzt nicht abkanzel, nicht einnorde, sondern dass ich ihn überzeuge von einer bestimmten Verhaltensweise. Das habe ich in meinem Buch ausführlich dargelegt, bezogen auf die Emmaus-Geschichte, dass Jesus dort das Selling praktiziert. Und die anderen beiden, die sind relativ...
Ist das ganz kurz? Ja. Vielleicht auf wen ist dann, also wer braucht das Telling und wer braucht das Selling?
Ja, das Telling braucht der sogenannte Dschungelkämpfer. Ich nenne ihn auch gerne den Bombenleger, also der das ganze Team verrückt macht, der an jedem Stuhl sägt, der in dem biblischen Vergleich der Verräter. Und das Selling braucht derjenige, der von einer Kritik erschlagen werden könnte. Sie haben das vorhin angesprochen, es könnte sein, dass man nur einen kleinen Zacken aus der Krone verliert. Es kann aber auch sein, dass jemand sehr schwer getroffen ist. Wenn ich dem sage, so, du hast jetzt genug gearbeitet, jetzt geh nach Hause. Du hast jetzt verordnet 2 Tage frei. Und der wäre völlig fertig, dieser Mensch, weil er doch diesen perfektionistischen Anspruch hat, weil er gerne Harmonie haben möchte. Also der Integrator ist derjenige, bei dem das Selling wirkt.
Gut. die nächsten zwei sind?
Ja, dann haben wir noch das bekannte Delegieren, das Delegating. Und das wird heute praktiziert bei Fachleuten. Nicht jeder Chef kann in jedem Bereich alles wissen. Aber viele Mitarbeiter, so wie eben der Anrufer, der ja sehr, sehr profund dargestellt hat, was passiert, den würde ich sofort, wenn es mein Unternehmen wäre, würde ich sofort in eine Position bringen, wo er mit seinen Qualitäten uns weiterbringt. Also delegieren heißt, ich setze jemanden an eine bestimmte Position, gebe ihm eine verantwortungsvolle Aufgabe, die er oder sie besser kann als ich selber.
Und also das heißt, wenn jetzt etwas im Unternehmen nicht gut läuft, dann wäre, wenn man feststellt, der eine ist so der Feuerleger, der braucht eine klare Ansage, der ihm sagt, jetzt bleib mal bitte auf deinem Platz, wenn du ständig an meinem Stuhl sägst, kommen wir nicht weiter.
Richtig.
Der Serling wäre vielleicht derjenige, der in seinem Brudel weiterarbeitet und dem man dann sagen muss, also wenn wir hier wirklich was verändern wollen, und das wollen wir doch eigentlich alle, dann wäre es gut, wenn du den und den Part übernehmen würdest. Das würde echt uns allen helfen. Mhm. Und Delegating wäre derjenige, dass man sagt, der sieht auch, dass etwas nicht stimmt und dem man dann sagt, du bist in der Verbesserung der Situation mein Mann der Stunde oder meine Frau der Stunde. Ich setze dich ein, bitte übernimm das.
Super zusammengefasst. Und der vierte wäre der Kreator, also der Kreative, der Spielmacher. Das ist der Mitarbeiter, der schnell mal übers Ziel hinausschießt, weil er 6 Ideen oder 20 Ideen gleichzeitig hat. Aber vielleicht ist eine von diesen 6 oder 20 die beste. Und da hilft das Führungsinstrument des Participating, also der Beteiligung. Ich beteilige ihn an diesem System, aber ich sage ihm klar, auf welcher Position er sich bitte befinden soll. Da kann man gut aus dem Fußball ein Bild nehmen. Also wenn alle meinen, alle 11 Spieler, sie würden im Tor spielen, hat die Mannschaft keine Chance zu gewinnen. Das heißt, je nach Talent geht ihr auf den Platz, einer in die Mitte, einer nach hinten, einer nach vorne, und da bleibt ihr auch bitte. Könnt jetzt aber, wenn das Spiel es notwendig macht, natürlich auch mit nach vorne und nach hinten gehen und aushelfen. Also dieser Spielmacher ist derjenige, der in dieser Szenerie, die Sie beschrieben haben, wo wir im Unternehmen weiterkommen wollen, derjenige ist, den ich zu mir hole und sage, sag uns, welche Ideen du hast, und dann gucken wir, an welcher Stelle du selber agieren kannst. Also er ist bereichernd mit seiner Kreativität.
Das sind also die Fähigkeiten, die eine Führungsposition heute, also ein Mensch in Führungsposition heute haben sollte. Mhm. Also einmal im Zweifel eine klare Ansage machen können, aber auch überzeugen können, ja, wissen, wann man was an wen delegieren kann und kreative Ideen aufgreifen, mhm, und demjenigen die Möglichkeit geben, sie auch umzusetzen. Ja, kann man wahrscheinlich so auch in die Konstellation Familie einfach übertragen. Da sind ja oft auch die einzelnen Mitglieder der Familie mit unterschiedlichen Charakteren und Fähigkeiten ausgestattet.
Definitiv, weil es doch auch in der Werbung heißt, ich führe ein erfolgreiches kleines Familienunternehmen. Also Familie selber ist tatsächlich auch Management. Das weiß ich als Papa von 2 Kindern und Ehemann. Das wird überall so sein. Selbst im Single-Haushalt brauche ich ja nicht nur Selbstführung, sondern auch Management. Und da hilft es, diese unterschiedlichen Herangehensweisen zu überdenken. Das Ganze würde ich aber immer stellen unter den Grundsatz von Immanuel Kant, dem bekannten Philosophen. Der hat einen Satz geprägt, der zu unserem Thema heute super passt, zum Thema Wertschätzung und Klarheit. Er hat gesagt, ich zitiere, der Mensch als Subjekt moralischer Vernunft hat keinen Preis. Der Mensch als Subjekt moralischer Vernunft hat keinen Preis. Kann man so auslegen, der ist nichts wert, weil er keinen Preis hat. Kant meinte aber, weil der Mensch ein Subjekt ist, also ein Entscheider, und über die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden, verfügt moralische Vernunft, deshalb ist er unbezahlbar. Es gibt keinen Gegenwert. Kein Mensch, egal wie gut oder wie produktiv er ist, ist ersetzbar. Das sagen wir oft so, jeder ist ersetzbar. Nein, die Persönlichkeit ist es nicht. Und wenn wir die als Führungsprämisse, als Haltung mitnehmen, dann werden wir wertschätzend und trotzdem klar agieren. Das ist meine Überzeugung.
Vielleicht noch zum Schluss die Frage, das gelingt uns ja leicht mit Menschen, die mit denen wir gut können. Vielleicht sind viele auch so, dass sie relativ neutral sind, da kriegen wir es auch noch gut hin. Und dann gibt's meistens doch den einen oder anderen, mit dem es uns richtig schwer fällt auch. Wie kann ich Wertschätzung irgendwie zeigen, also authentisch auch zeigen bei jemandem, der mir vom Charakter her, von seiner ganzen Art und Weise einfach furchtbar gegen den Strich geht?
Indem ich eine klare Position beziehe und das auch äußere. Also ich muss mir erstmal selber darüber im Klaren sein, warum empfinde ich das? Das hat die eine Anruferin vorhin genau richtig geschildert. Wieso ist das in mir so? Habe ich den Anteil? Und wenn ich wahrnehme, dass sein Verhalten sich auf meine Befindlichkeit sehr negativ auswirkt, dann muss ich es zur Sprache bringen. Dann zeige ich klare Kante. Und das wird unser Thema sein in der dritten Sendung dieser Reihe. Wie kann ich auch in kritischen Situationen, und das ist ja kritisch, da geht es ja um viel mehr als um Kritik, da geht es ja um Persönlichkeitsanteile, wie kann ich da richtig bestehen? Also damit jetzt schon die Einladung zuzuschalten.
Am 15. November, da hören wir dann den dritten Teil von Jesus lernen, wie man Menschen führt, Teil 3, kritische Situationen meistern. Da wird Herr Jäger wieder unser Gast sein hier in der Lebenshilfe. Vielen Dank für heute, Herr Jäger.
Sehr gerne,
Hörerinnen,
vielen Dank.
Und Hörer können diese Sendung nachhören, dann im Internet, in der Mediathek von Radio Horeb, im Podcast von Radio Horeb, Leben in Beziehungen ist das Oberthema. Und Sie können auch die letzte Sendung nachhören dann dort, wenn Sie das interessiert. Also so wird das dann bald, also im November werden Sie dann die ganze dreiteilige Reihe auch bei uns im Netz finden oder auch als CD bestellen können. Da weise ich dann nochmal drauf hin. Herr Jäger, Sie haben demnächst ein Seminar, das ansteht, wo noch ein paar Plätze frei sind. Da heißt es vom Kollegen zum Vorgesetzten. Das ist ja auch eine spannende Entwicklung, wenn jemand immer auf Augenhöhe mit mir war, dann plötzlich ein Vorgesetzter wird oder ich umgekehrt plötzlich Vorgesetzter sein soll für Menschen, mit denen ich vielleicht lange Jahre so Tisch an Tisch gearbeitet habe. Was wollen Sie in dem Seminar vermitteln?
Ja, so wie Sie schildern, das ist oft ein Spagat und ein Spagat, der wehtut, weil es überhaupt nicht austariert ist. Ich war gerade noch Kollege und jetzt bin ich Chef. Wir vermitteln dort zu zweit, also eine Psychologin, mit der ich zusammenarbeite, und ich selber, Führungsinstrumente und Haltungsvariablen, um aus der eigenen Position die eigenen Befindlichkeiten gut und professionell zur Sprache bringen zu können. Das ist ein eintägiges Kompaktseminar. Das ist ganz neu. Das haben wir noch nie angeboten in dieser Essenz, gerade so als Möglichkeit, aus den verschiedenen Bereichen Zeit- und Selbstmanagement, Stresseducation und Kommunikation das Wertvollste mitzunehmen. Insofern freue ich mich über jeden, der Interesse hat. Wenn es mehr sind, als wir aufnehmen können an Teilnehmenden, werden wir sicherlich zeitnah diese Reihe fortsetzen.
Am 15. Dezember in Recklinghausen. Wer Interesse hat, auch da die Informationen auf der Infoseite im Netz, also unter horeb.org und dann im Programm die Sendung von jetzt eben Lebenshilfe, daneben das Infofeld, da Details, da finden Sie das auch angegeben oder eben auch beim Hörerservice liegen all die Infos auch vor. Noch einmal 08328 921 110. Vielen Dank Ihnen, Herr Jäger, für diese Reihe, die uns weiterbringt, auch im alltäglichen Leben. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Beiträge zur Sendung, aber auch dafür, dass Sie uns durch Ihre Spenden immer wieder unterstützen, damit solche Sendungen wie diese einfach regelmäßig bei Radio Horeb laufen können. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Herzen jetzt Gottes Segen und einen schönen und gesegneten Tag.